Deutschlandfunk Kultur Interview.
In Venedig geht's ab heute Abend sehr direkt ums Kino. Da beginnen die Filmfestspiele und morgen feiert dort der Dokumentarfilm Riefenstahl Weltpremiere. Regisseur Andreas Weil hat dafür den umfangreichen Nachlass von Leni Riefenstahl ausgewertet. Und der Film ist auch ein ganz besonderes Projekt für die Produzentin. Das ist nämlich Sandra Maischberger. Und sie hat zu Riefenstahls 100. Geburtstag eines der letzten Interviews mit ihr geführt und ist dann ganz unzufrieden gewesen. Sie erzählt selber, dass sie danach das Gefühl hatte, sie hätte sie gar nicht geknackt. Sie hätte überhaupt nicht hinter ihre Fassade blicken können. Und deshalb habe ich, als wir gestern Abend miteinander gesprochen haben, Sandra Maischberger gefragt, ob eigentlich dieser Film nun wirklich hinter die Fassade von Leni Riefenstahl blickt.
Er macht zumindest deutlich, wo die Fassade anfängt und wo sie aufhört. Das ist ein Verdienst dieses Films. Und wir haben schon durch die vor allem unverstellten Telefongespräche, die Leni Riefenstahl alle aufgezeichnet hat oder jedenfalls in großer Zahl aufgezeichnet hat, eine andere Riefenstahl gehört. Sie fühlte sich unbeobachtet, sie fühlte sich ungehört, eben nur von denen, mit denen sie gerade sprach. Und das zeigt doch noch mal mehr Innenleben von Riefenstahl, als sie es auf den öffentlich zugänglichen Auftritten dann jemals zugelassen hat.
Das war eine Riesenarbeit, diesen Nachlass durchzuarbeiten. Der besteht natürlich erwartungsgemäß aus Filmausschnitten, aus Fotos, aus Briefen, aus Notizen, aber eben auch, das haben Sie gerade erwähnt, aus einem Haufen von Audiokassetten, diesen alten Kompaktkassetten mit Mitschnitten von Telefongesprächen. Mhm. Aber hatte das Team den Eindruck, das ist wirklich das, was halt von Ihrem Leben übrig blieb nach Ihrem Tod? Oder ist das nicht was, was Sie selber auch kuratiert hat? Versucht sie nicht mit diesem Nachlass auch quasi über ihren Tod hinaus die Kontrolle zu behalten?
Ganz bestimmt versuchte sie das. Das ist auch schon den allerersten Wissenschaftlern von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz aufgefallen, die ja die ersten waren, die tatsächlich die Kisten geöffnet haben. Wir sind dann quasi mit unserem Team dazugestoßen und haben das unterstützt. Aber natürlich konnte man sofort sehen, dass da Spuren von Säuberung, Beseitigung sind. Und es gibt auch diese Gerüchte, die man immer hören konnte. Kitzbühel 1945, die Alliierten kommen und es brennt Feuer vor Riefenstahl. Stahls Haus dort. Also sie hat ganz sicher Dinge, die sie eindeutig belastet haben, auch schon vor den ersten Entnazifizierungsprozessen und den ersten Verhören durch die Alliierten verbrannt, vernichtet, weggeschafft. Und man konnte das in dem Nachlass natürlich sehen, dass sie ihn gesäubert hat. Also es fehlen aus Telefonbüchern Seiten mit H zum Beispiel. Warum fehlen die wohl? Es gibt keine Tagebücher, außer einem, das 1948 verfasst wurde, wo man ganz deutlich das Gefühl hat, das hat sie nicht jetzt im Moment geschrieben, sondern eher für die Nachwelt. Und Andres Feil, unser Regisseur, hat ja mit seinem Team mehr als einmal das Gefühl gehabt und er vor allem, sie will dirigieren, was er von ihr denken soll. Sie hat ihm bestimmte Dinge hinterlassen oder eben jemanden, der diesen Nachlass am Ende dann vorfindet. Und trotzdem ist es überraschend für uns gewesen, die wir nicht damit gerechnet haben, dass es da eine Art von Smoking Gun gibt. Also den Film, den sie gedreht hat in den Konzentrationslagern. Oder die eine Erklärung, die beweist, dass sie mit Hitler eine richtige Affäre hatte. Das haben wir natürlich alles nicht gefunden. Das war aber auch nicht zu erwarten. Aber interessanterweise hat sie doch das ein oder andere Stück darin gelassen, von dem wir uns danach gefragt haben, warum ist es da? Ich habe inzwischen das Gefühl, vielleicht wollte sie bei all der Fassade, die sie ja immer aufrechterhalten hat, ich bin eine unpolitische Künstlerin und ich bin nicht interessiert an dem, was Nationalsozialisten inhaltlich denken, tun und machten, dass sie doch ein spätes Bekenntnis dazu irgendwie zulassen wollte. Denn es ist eindeutig, wie nah sie inhaltlich, ideologisch diesem Regime stand.
Vielleicht ist es sogar noch einfacher. Ich habe mich mein Leben lang gefragt und eine richtige Antwort habe ich immer noch nicht. War Leni Riefenstahl unglaublich intelligent oder war sie unglaublich dumm? Wenn wir mal dazu neigen, wenn man zum Ersteren neigen, vielleicht hätte sie sich gedacht, wenn ich alles vernichte, was irgendwelche Hinweise in die Richtung gibt, dann ist das nicht mehr glaubwürdig.
Ich weiß nicht, ob Leni Riefenstahl mit dieser Definition von Intelligenz und Dummheit zu fassen ist. Sie hat auf jeden Fall eine unglaubliche Smartness, würde man das heute nennen, an den Tag gelegt. Sie war sicher keine Intellektuelle, ganz bestimmt nicht, aber sie war unglaublich geschickt. Sie war eine große Manipulatorin. Sie hat ganz genau gespürt auch, wenn ihr Dinge gefährlich wurden. Also ich glaube, da ist viel Bauchgefühl dabei, das ist viel Demagogie dabei, also eine Begabung für Demagogie auf jeden Fall. Das kann nicht ganz dumm sein, aber es ist eben auch nie ganz intelligent.
Ihre beiden berühmtesten und berüchtigsten Filme sind natürlich der über die Olympischen Spiele 36 in Berlin und der über den NSDAP-Parteitag in Nürnberg, Der Triumph des Willens. Das sind zwei NS-Propagandafilme. Ich glaube, darüber können wir uns jetzt ganz schnell einigen. Da müssen wir nicht lange diskutieren. Aber Sie selber, ja, und es gibt auch einen Ausschnitt im Film, wo Sie nochmal in einem Schnittraum sitzt und Ausschnitte selber nochmal sieht, viel später. Sie selber war doch aber tatsächlich auch eine, ich benutze jetzt mal absichtlich dieses Wort, schwierig in dem Zusammenhang, aber eine begnadete Filmemacherin. Ich meine, auch diese Propagandafilme sind ja auf einer gewissen Ebene auch wirkliche Kunstwerke.
Es sind Meisterwerke der Propaganda. Und wenn man gute Propaganda herstellen will, muss man sein Handwerk beherrschen. Es gibt eine große Diskussion darüber, welches Handwerk Riefenstahl wirklich beherrscht hat. Also Nina Gladitz zum Beispiel, die sich ja mit ihr auseinandergesetzt hat, auch vor Gericht, und die dann kurz vor ihrem Tod nochmal eine endgültige Abrechnung in Buchform geschrieben hat, Karriere einer Täterin, hat die These aufgestellt, dass Riefenstahl eigentlich keine Künstlerin war, weil sie sich bedient hat bei Kameraleuten, bei anderen Regisseuren, bei Vorgängern in der Filmkunst ihrer Zeit und dann nur kopiert hätte. Das, glaube ich, lässt sich so nicht ganz aufrechterhalten. Das ist natürlich auch so, dass jeder Regisseur Anleihen nimmt an den Dingen, die in seiner Zeit gerade en vogue sind. Das hat Riefenstahl sicherlich gemacht, aber sie hat eine eigene Handschrift dabei entwickelt, und ich glaube, das zu negieren wäre falsch. Wir glauben allerdings, dass ihre Begabung vor allem in der Montage lag. Sie hat 30 Kameraleute gehabt, die sie im Olympiastadion verteilt hat, aber sie hat diese Bilder zusammengesetzt aus Hunderten von Metern von Material. Das ist, glaube ich, die eigentliche und darin dann doch große künstlerische Kraft dieser Frau.
Sie ist ja sehr alt geworden, über 100, aber sie ist jetzt seit 21 Jahren tot. Diese beiden Filme, alles, was ihr vorgeworfen wurde, liegt so 80 Jahre zurück inzwischen. Können Sie sich vorstellen, dass vielleicht manche jungen Menschen sich heute fragen, warum soll ich mich heute noch mit Leni Riefenstahl beschäftigen?
Naja, fragen Sie doch eher, wer ist Leni Riefenstahl? Das ist natürlich genau die Generationenveränderung, die wir sehen. Wir haben versucht, einen Film zu machen, der einerseits eben dann doch auch dem Diskurs, dem politischen, filmhistorischen Diskurs etwas Neues hinzufügt. Und das ist uns dann doch an der einen oder anderen Stelle wirklich gelungen. Und trotzdem diese Figur zu erklären für eine junge Generation. Warum ist das wichtig? Weil Leni Riefenstahl eine Bedeutung über ihre Person hinaus hat. Davon bin ich völlig überzeugt. Es gibt viele Leni Riefenstahls heute, Manipulatoren, Propagandisten, Fake News Erschaffer. Und sie hat doch so eine Art von Blaupause geliefert für genau diese, ich sage jetzt mal, schamlose Art, Dinge in Szene zu setzen, aber auch geradeaus zu lügen. Das ist sehr gegenwärtig. Vieles von der faschistischen Ideologie, von dem nationalistischen Gedankengut ist wieder gegenwärtig, gerade in der heutigen Zeit. Also für mich ist dieser Film eine Art von Warnung, auf welche schiefe Bahn wir nie wieder geraten sollen. Und das fängt ganz harmlos an mit der Verglorifizierung des Schönen und Gesunden. Was meint das? Eine Abwertung des Hässlichen und Nichtgesunden. Und am Ende landet man in der Ausgrenzung eben dieser anderen.
Sandra Maischberger im Deutschlandfunk Kultur. Der von ihr produzierte Film Riefenstahl unter der Regie von Andres Feil feiert morgen in Venedig Weltpremiere. Und es wird dann noch ein bisschen dauern, bis er in Deutschland in die Kinos kommt. Das ist dann am 31. Oktober der Fall.